Einen schönen Abend und herzlich willkommen wünsche ich allen. Es ist schön, einen so vollen Saal zu sehen und auch viele neue Gesichter, die die Woche noch nicht bei der Vortragsreihe waren. Auch ein herzliches Willkommen euch allen. Heute sind wir beim Finale unserer Vortragsreihe angelangt. Und so wie es das Finale der Vortragsreihe ist, wird es auch inhaltlich um das Finale gehen, und zwar um das Finale unserer Weltgeschichte. Wir werden betrachten, was die Bibel dazu zu sagen hat. Wie wird es mit der Erde ausgehen? Was ist das tausendjährige Reich? Was hat es mit dem Fegefeuer auf sich, mit einer ewig brennenden Hölle? Wir werden sehen, welche Lösung Gott für das Problem der Sünde hat. Ich freue mich schon sehr darauf, was wir darüber hören werden. Gestern Abend ging es bei den Gesundheitstipps um die Beziehung, um die zwischenmenschliche Beziehung und welchen positiven Einfluss das auf unsere Gesundheit hat. Heute Abend wird es um etwas Ähnliches gehen. Es wird auch um die Beziehung gehen und um die positive Auswirkung auf unsere Gesundheit, aber heute geht es um die Beziehung zu Gott. Und damit möchte ich das Wort an Alexei übergeben.
Ja, ich darf Sie auch von meiner Seite herzlich willkommen heißen zu der letzten Einheit, Gesundheitseinheit. Wenn jemand von Ihnen heute zum ersten Mal da ist, wir haben über viele Aspekte der Gesundheit gesprochen oder viele Aspekte, viele Ressourcen, die dazu beitragen, dass wir ein Leben in Balance haben können und so auch gesund bleiben können auf die lange Dauer. Wir haben über Schlaf gesprochen, wir haben über die Nutzung der frischen Luft und Atmung gesprochen, wir haben über Ernährung, Wasseranwendung, über Bewegung gesprochen, über Beziehungen. Und heute geht es um die letzte Ressource, die aus meiner Sicht die wichtigste ist. Vielleicht ist es auf den ersten Blick unverständlich, aber heute geht es um Gottvertrauen und wie dieses Gottvertrauen und der Glaube sich auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden auswirken. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource, und interessant ist, dass bis 2010, also wir leben jetzt schon ein bisschen weiter, bis 2010 gab es insgesamt über 2800 Studien darüber, wie sich Religiosität oder der Glaube an Gott mit unserer Gesundheit verhalten. Ja, fast 3000 verschiedene Studien weltweit. Also viele Menschen, viele kluge Menschen, Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Frage, weil sie wissen, dass der Glaube nicht etwas mit dem Leben danach zu tun hat, sondern auch mit meiner Gesundheit allgemein. Ja? Und Thomas hat uns viel vom Glauben, vom Vertrauen zu Gott gesprochen. Ich möchte heute nur ganz kurz einen Umriss machen, wie er sich mit unserer Gesundheit und dem Glauben verhält. Ja? Nur diese Aspekte unterstreichen. Allgemein kann man sagen, laut den Studien, dass Glaube an Gott oder Vertrauen zu Gott unser physisches Wohlbefinden verbessert. Und das ist eine wichtige Ressource, die präventiv gegen Stress wirkt. Präventiv heißt vorbeugend. Also wenn mein Glaube gesund ist und stark ist, wenn ich dann irgendwann in Stresssituationen komme, gehe ich ganz anders in die Situation mit dem Stress um, als wenn ich keinen Glauben an Gott habe. Genauso ist es wichtig, dass es eine Bewältigungsmethode bei Arbeitsstress ist. Und das ist jedem von uns bekannt, auf der Arbeit, wenn wir so Leistung bringen müssen, wenn wir Stress haben mit Kollegen. Wenn man da Glaube hat und alles bei Gott abgeben kann, geht man ganz anders damit um. Und Gebet, die Beziehung mit Gott, das Gespräch mit Gott, bringt uns Kraft und Frieden. Entscheidend für den Glauben ist, also unterstützende Ressource für den Glauben ist mein persönliches Gottesbild. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Man kann, also viele Menschen geben an, sie glauben an Gott. Ja? Und doch sehen wir, wie wir in diesen Vorträgen gesehen haben, der Glaube kann sich unterschiedlich gestalten. Ja? Und Untersuchungen zeigen auch, dass Menschen, die ein positives Gottesbild haben, das heißt Menschen, die in Gott einen liebenden, einen fürsorglichen Vater sehen, dass diese Menschen bei den Studien viel besser abschneiden. Das heißt, es gibt auch ein paar Zahlen, es gab Untersuchungen, bei denen gezeigt wird, dass die Menschen, die einen positiven, liebevollen positiven Glauben und Gott als liebevollen Vater gesehen haben, dass diese Menschen zum größten Teil alt werden, ohne irgendwelche chronische Krankheiten zu haben. Dagegen, in den gleichen Studien hieß es, dass Menschen, die an Gott nicht glauben, nur sehr selten bis ins hohe Alter gesund bleiben, also ohne chronische Krankheiten. Oder Menschen, die einen Glauben hatten, aber ein Gottesbild hatten, so von einem strafenden Gott, von einem fordernden Gott, die auch im Glauben mehr Stress hatten als Frieden und Erfüllung. Ja? Dass die Menschen auch zu einem kleineren Prozent gesund geblieben sind, also ohne chronische Krankheiten bis ins hohe Alter. Also das ist ein wichtiger Aspekt, den ich unterstreichen möchte. Ein persönliches Gottesbild, ein Gottesbild von einem liebenden und fürsorglichen Gott. Und positive, genau, das habe ich jetzt erwähnt. Genau, ich möchte auch hier ein paar Empfehlungen für den Alltag geben. Was sollen wir machen, um diese positive Beziehung zu Gott aufzubauen, eine gesunde Beziehung? Wir können vieles über Glauben erfahren, wir können vieles über Glauben lernen. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, und das haben wir, hoffe ich, in den Vorträgen verstanden, dass es um Jesus geht. Er ist Zentrum unseres Glaubens, dass wir diesen Jesus nicht nur über ihn etwas erfahren, sondern ihn studieren, ihn kennenlernen, ganz persönlich, wie er ist, tiefer in den Charakter Gottes schauen. Und das verändert auch unser Gottesbild, wenn wir Jesus persönlich jeden Tag kennenlernen. Wenn wir uns von Gott angenommen und wertgeschätzt sehen, dass wir Bibel lesen und auch die Stellen erkennen, wo Gott zu uns persönlich sagt, dass er uns liebt, dass er uns annimmt, dass wir nicht seine Liebe verdienen müssen, sondern Gott schenkt es uns. Auch eine gute Sache ist, Verheißungen sich immer vor den Augen zu führen und vielleicht in euren Bibeln zu unterstreichen, auswendig zu lernen. Eine meiner Lieblingsverheißungen ist in Jesaja-Buch, wo es heißt, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst, du bist mein. Und wenn ich das mir immer wieder sage und das quasi in mich so tief hineingeht, dass ich in jeder Situation meines Lebens sagen kann, egal was passiert, Gott liebt mich, ich bin bei Gott angenommen, dann wird der Stress, der von außen kommt, auf einmal nicht so relevant, nicht so wichtig. Kann ich auch viel besser damit umgehen. Und auch bewusstes Abgeben negativer Ereignisse oder irgendwelche Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, ich lege das vor deine Füße, du kümmerst dich darum. Dann kann ich abschalten, kann ich viel besser schlafen. Ja? Wer so nicht einschlafen kann, weil irgendwelche Probleme in euch arbeiten, ja, und euch nicht lassen können, Konflikte mit Menschen oder anderen Sachen. Wenn man abends einfach ein Gebet im Vertrauen spricht, dass Gott eingreifen wird, kann man viel besser schlafen. Und das hat positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, heißt es im Psalm. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit. Schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist deine Zuflucht. In diesem Bibelvers ist schön zusammengefasst, was ich gesagt habe. Und alles in einem Satz: Gönnen Sie sich täglich eine besondere Zeit mit Jesus, um Gott, sein Wesen, seine Liebe und seine Leidenschaft für sich immer tiefer zu verinnerlichen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir auch diesen letzten Abend in der Vortragsreihe gemeinsam erleben können. Schön, dass Sie da sind. Und wir wollen uns heute Abend das Finale anschauen. Nicht der Weltmeisterschaft, sondern von dem Weltmeister, der die Welt geschaffen hat, der alles ins Leben gerufen hat und der einen besonderen Plan auch mit diesem Planeten verfolgt und diesen Erlösungsplan, den er sich ausgedacht hat, um diesen Planeten wieder zurückzugewinnen, wieder diesen Erlösungsplan zu erfüllen und zum Abschluss zu bringen. Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten Urlaub? Lieber nicht, ja, oder vielleicht, ja, gab es jahrelang keinen Urlaub. Wir waren auf jeden Fall dieses Jahr im Urlaub, es war sehr schön. Das ist so ein Bild von dem Meer, wo wir waren. Wir haben die Sonne genossen, ein wunderschöner Fleck Erde. Vielleicht waren Sie irgendwo in den Bergen und sind wandern gegangen. Da kann man sich auch sehr gut erholen, ist auch sehr schön. Vielleicht waren Sie auch weg in einem exotischen Land, irgendwo weit weg, vielleicht irgendwo ein Abenteuerurlaub. Oder vielleicht haben Sie einfach die Ruhe zu Hause genossen oder auch die Unruhe zu Hause genossen. Urlaub ist auf jeden Fall etwas Schönes, wenn man ihn hat, wenn man sich darauf freuen kann, meistens schon Wochen vorher, und man kann ihn planen. Man plant alles genau, was man machen wird, welche Dinge man sich anschauen will, wofür man endlich Zeit finden will. Endlich ausspannen, endlich mal was anderes machen, diese tagtägliche Routine hinter sich lassen. Urlaub ist schön, aber meistens ist der Urlaub zu kurz. Meistens sind es nur ein paar Wochen im Jahr, wenn überhaupt. Und wäre es nicht schön, einfach mal länger Urlaub zu haben? So einen richtig langen Urlaub. Wie wäre es zum Beispiel mit 1000 Jahren? 1000 Jahre Urlaub. Können Sie sich das vorstellen? Für Workaholiker ist das nur schwer zu verkraften. Das kann sogar der reinste Horrortrip sein. Wir waren mal mit einem Arbeitssüchtigen im Urlaub vor einigen Jahren. Und nach nur wenigen Tagen wurde er so unruhig, er ist früher abgereist. Er ist nicht bis zum Ende geblieben, weil er musste wieder zurück zu seiner Arbeit. Die Bibel berichtet davon, dass es schon sehr bald für den größten Workaholiker aller Zeiten einen tausendjährigen Zwangsurlaub geben wird. Eine tausendjährige Ruhepause, der er sich nicht entziehen kann. Die Bibel spricht hier in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung: Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, Satan, und legte ihn für 1000 Jahre in Ketten. Wenn es je einen Workaholiker gegeben hat, dann Satan. Er kennt keine Stechuhr, er ist immer am Ball, rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden, Monat um Monat, Jahrtausend um Jahrtausend. Keine Kaffeepause, keine Feiertage, keine Krankschreibung, kein Urlaub, immer im Dienst. Und dann 1000 Jahre gebunden. Wenn das kein Tempowechsel ist. Und wenn es um effektives Arbeiten geht, überall, täglich, sehen wir die fürchterlichen Ergebnisse der Tätigkeit dieses gefallenen Engels. In Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Gefängnissen, in Flüchtlingslagern, in moralischer Entartung, Kriminalität, Verbrechen, Krieg, Erdbeben, Tornados. Aber bald werden ihm die Hände gebunden sein und dann wird er eine tausendjährige Zwangsruhe haben. Das sogenannte Millennium, das ist zusammengesetzt aus Mille, und das bedeutet 1000, und Anni, das bedeutet Jahre. Aber so eigenartig das auch sich anhören mag, Satan ist nicht sonderlich scharf auf diesen Urlaub, sondern er muss dazu gezwungen werden. Für Satan ist dieser Urlaub nämlich der reinste Horrortrip. Für uns dagegen, die wir unter seinen Machenschaften leiden, unter seiner Tyrannei, für uns ist es die beste Nachricht, die es gibt. Und wir fragen uns, wann wird es endlich soweit sein? Wann wird dieser Zwangsurlaub beginnen? Wann beginnt das Millennium? Kann man das überhaupt erfahren? Kann man das wissen? Und die Antwort lautet, ja, man kann. Wir werden uns das aus der Bibel anschauen. Zunächst werden wir uns anschauen, die Ereignisse, die sein werden, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Zum ersten Mal ist er ja auf diese Erde gekommen als kleines Baby. Zum zweiten Mal wird er kommen als Herrscher des Universums. Und bei diesem Wiederkommen von Jesus finden wir einen Anhaltspunkt für diese 1000 Jahre, für das Millennium. Starten wir mit einem Text, den wir schon an einem anderen Abend uns angeschaut haben, und zwar aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Wir haben wieder einige dieser Bibeln hier. Wenn jemand keine Bibel dabei hat, wir werden heute einige Texte aufschlagen aus dem Wort Gottes, dann vielleicht ein kurzes Handzeichen, dann verteilen wir gerne die Bibeln, damit man mit aufschlagen kann. Es ist immer gut, das Wort Gottes mit aufzuschlagen. Sie finden es auch ganz einfach, weil ich nämlich die Seitenzahlen immer dazu geschrieben habe. Von daher, selbst wenn man sich jetzt nicht so gut in der Bibel auskennt und nicht weiß, wo stehen die einzelnen Bücher, Sie werden es heute Abend sehr leicht finden. 1. Thessalonicher 4, Vers 16, das ist im zweiten Teil der Bibel auf der Seite 1242. 1242, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Dort heißt es, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also Paulus sagt hier, Jesus wird vom Himmel herabkommen und zuerst werden die gläubigen Toten auferstehen. Also die gestorben sind im Glauben an Jesus Christus, die werden als erstes auferstehen. Was passiert mit den Ungläubigen? Das schauen wir uns noch an. Jesus sagt im Johannesevangelium, das ist ein paar Seiten weiter vorne, Seite 1107, das ist das vierte der Evangelien, Johannes 5, Vers 28 und 29, dort sagt Jesus, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus spricht hier also von zwei Auferstehungen. Die erste Auferstehung des Lebens für alle, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Und dann die zweite Auferstehung zur Verurteilung für alle, die die Erlösungstat von Jesus abgelehnt haben. Es wird also zwei Auferstehungen geben. Wussten Sie das? Also nicht nur eine, sondern es gibt zwei. Nun stellt sich natürlich die Frage, wann werden diese Auferstehungen stattfinden? Und werden sie zur gleichen Zeit stattfinden? Auch auf diese Frage gibt die Bibel eine Antwort. Gehen wir wieder zurück. Diesmal ins letzte Buch der Bibel, Offenbarung 20, auf der Seite 1310. Offenbarung 20 und dort die Verse 4 bis 6. Dort heißt es, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Die Bibel sagt also eindeutig, dass die Auferstehung der gläubigen Toten zuerst stattfindet. Deshalb wird sie hier auch die erste Auferstehung genannt. Und es ist ja auch kein Wunder, denn Jesus möchte nicht, dass seine lieben Freunde, alle, die ihn angenommen haben, unnötig länger warten müssen. Und er möchte sie nach Hause holen, um eine Ewigkeit mit ihnen zu verbringen. Daraus ergibt sich dann dieses Bild. Also wir haben gesehen, bei der Wiederkunft von Jesus stehen die Gläubigen auf. Und wir haben gesehen, die erste Auferstehung ist für die Gläubigen. Wann beginnt das Millennium? Genau zu der gleichen Zeit, so wie wir es gerade gelesen haben. Sie wurden lebendig am Anfang der 1000 Jahre und dann regieren sie 1000 Jahre mit Christus, die Gläubigen, die auferstanden sind. Was passiert dann? Kehren wir noch einmal zu dem Text in 1. Thessalonicher zurück. Ich habe es hier mal auf die Folie gebracht, nach einer etwas modernen Übertragung. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Stellen wir uns diese Szene vor. Die Gräber öffnen sich, Familien werden wieder vereint, Liebende finden sich wieder zusammen. Menschen, die durch den Tod getrennt waren, sind jetzt wieder zusammen. Es gibt keine Trennung mehr. Und in all diesem Jubel und in diesen Freudentränen, dass man sich wieder sieht, geschieht ein anderes aufregendes Ereignis, das im nächsten Vers beschrieben wird. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Hier wird deutlich, dass sobald die gläubigen Toten auferstanden sind, jetzt zu neuem Leben gekommen sind, alle Gläubigen, die noch leben, verwandelt werden und gemeinsam werden die Gläubigen dann entrückt werden. Wann wird die Entrückung stattfinden? Wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann findet die Entrückung statt. Aber Paulus hat noch mehr über die Wiederkunft zu sagen. Er sagt hier in 1. Korinther 15, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune Gottes erschallen, die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Was für ein Ereignis. Stellen Sie sich das vor, die gerechten Lebenden und die gerechten Auferstandenen sind zu einer Gruppe vereint und jetzt voller Lobpreis und Begeisterung werden sie himmelwärts entrückt ihrem Herrn entgegen. Und noch mehr, sie bekommen einen unverweslichen Leib. Jetzt haben wir alle noch einen verweslichen Leib. Und dann bekommen wir einen unverweslichen Leib. Alle Gebrechen sind weg. Keine Schmerzen mehr. Ich denke an meine Mutter, die schon seit einigen Jahren im Bett liegt. Ich habe letztens mit ihr telefoniert. Sie hat oft viele Schmerzen. Sie sagt, ich freue mich schon so darauf. Wenn Jesus wiederkommt, keine Schmerzen mehr. Und ich kann wieder springen und ich kann meine Beine wieder ganz normal benutzen. Es wird so schön sein. Jesus wird uns wieder so herstellen, dass wie bei der Schöpfung. Er wird eine hervorragende Qualitätsarbeit leisten. Da ist nichts mehr, was uns wehtut. Keine Falten mehr, kein Anzeichen mehr von Sünde und Zerfall. Wenn wir all diese Texte zusammennehmen, dann ergibt sich folgende Abfolge. Wir haben gesehen, Jesus kommt wieder und mit der Wiederkunft von Jesus stehen die gläubigen Toten auf. Sie werden auferweckt, die noch lebenden Gläubigen, die Wiederkunft von Jesus lebend erleben, werden verwandelt und gemeinsam werden alle Gläubigen entrückt. Also die Auferstandenen und die Verwandelten werden entrückt dem Herrn entgegen. Die 1000 Jahre, die hier erwähnt sind, ist die gleiche Zeitspanne, die im Zusammenhang mit Satan erwähnt wird, mit diesem Festsetzen, mit diesem Zwangsurlaub Satans. Während also Satan Zwangsurlaub verbringt, werden die Gläubigen 1000 Jahre im Himmel sein. Aber was werden sie dort machen? Warum wird dieser Zeitabschnitt überhaupt in der Bibel erwähnt? Gehen wir noch einmal zurück in Offenbarung 20, Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes willen, und die das Tier und nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen, weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die Bibel sagt also, dass die Freunde Gottes während der 1000 Jahre, während des Millenniums, eine besondere Aufgabe zu erfüllen haben. Der allmächtige, allweise Gott, der das Universum geschaffen hat, schließt die Erlösten, die dann mit ihm im Himmel sind, in die Aufgabe des Richtens ein. In die Aufgabe des Richtens über gefallene Engel und über die Ungerechten. Paulus hat damals an die Gemeinde in Korinth geschrieben: Wisst ihr denn nicht, dass wir eines Tages die Welt richten werden? Ist euch nicht bewusst, dass wir Engel richten werden? Welche Rolle sollen die Gerechten in diesem Gerichtsprozess einnehmen? Die Frage ist natürlich, ist es überhaupt noch eine sinnvolle Aufgabe, in diesem Prozess wahrzunehmen, wenn das Urteil schon bei der Wiederkunft von Jesus feststeht? Verstehen wir? Wenn Jesus wiederkommt, ist das Urteil ja schon längst gefällt, also wer ewiges Leben hat und wer nicht ewig leben wird. Die Gläubigen, die ewiges Leben bekommen, die gehen mit Jesus ja schon in den Himmel. Und die Ungläubigen, wir werden es uns noch anschauen. Also das Urteil steht ja eigentlich schon fest. Und von daher kommt die Frage, um was geht es in diesem Gericht eigentlich, das hier beschrieben wird während der 1000 Jahre? Warum muss noch einmal Gericht gehalten werden, wenn die Entscheidung schon feststeht, wer ewiges Leben hat und wer nicht? Hier wird deutlich, Gott ist ein Richter, der sich der Überprüfung stellt. Erinnern wir uns an, ich glaube, es war der 3. Vortrag am Montagabend, wo wir diesen großen Kampf skizziert haben zwischen Gott und Satan, zwischen Licht und Finsternis. Und wie dieser gefallene Engel gegen Gott rebelliert hat und Gottes Charakter in Frage gestellt hat. Er sei ungerecht, er sei ein Despot, er sei ein Tyrann, der willkürliche Entscheidungen trifft, nur um seine Macht aufrechtzuerhalten. Das sind die Anklagen Satans gegen Gott. Und in der Geschichte vom Sündenfall haben wir gesehen, dass er Gott vorwirft, dass er seinen Geschöpfen das Beste vorenthält. Dass er eigentlich gar nicht so ist, wie er immer vorgibt zu sein, nämlich Liebe. Und dass er nur das Beste will für seine Geschöpfe. Diese Anklagen stehen immer noch im Universum da. Und sie bedürfen einer endgültigen Klärung. Jahrtausende lang hat Satan Gott angeklagt und den Vorwurf gemacht, er sei ungerecht, unfair, lieblos. Gemein, ungerecht. Und jetzt, in diesen Jahren des Millenniums, werden diese Gedanken, diese Anklagen für immer widerlegt werden und Gottes Charakter wird vor dem ganzen Universum gerechtfertigt werden. Gibt es eine Frage, die Sie Gott schon lange stellen wollten? Gibt es etwas, das Sie schon immer mal fragen wollten? Während dieser 1000 Jahre werden Sie die Gelegenheit dazu haben. Gott wird sich allen Fragen stellen. Und er möchte, dass wir alle, dass wir verstehen, warum er so gehandelt hat in unserem Leben und nicht anders. Er möchte, dass die Erlösten ihn prüfen und verstehen. Es werden nämlich Menschen dort sein, von denen wir es nie erwartet hätten. Was? Der ist hier? Das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Der war doch so ein fürchterlicher Sünder. Wo wir gedacht haben, da ist jede Hoffnung verloren. Nun sind sie da und wir fragen uns vielleicht, warum? Gott wird es uns erklären. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, von denen wir erwartet haben, dass sie da sind, die wir vermissen, wo wir sagten, der muss, also wenn der nicht in den Himmel kommt, wenn der nicht ewiges Leben bekommt, wer dann? Und wir suchen sie und vielleicht werden Ehemänner ihre Frauen suchen und Frauen ihre Ehemänner. Eltern ihre Kinder oder umgekehrt. Und sie finden sie nicht. Sie sind nicht da. Und die Frage taucht auf, warum? Warum sind sie nicht da? Warum hast du sie nicht gerettet, Gott? Du hast es doch versprochen. Warum sind sie nicht da? Und Gott wird es erklären. Jeder Mensch wird Gelegenheit haben, die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes und auch seine Gerechtigkeit zu erkennen. Jeder wird erkennen, dass Gott alles getan hat, was er konnte, um jeden Menschen zu retten. Nicht ein einziger Mensch geht verloren aufgrund irgendeiner willkürlichen Entscheidung Gottes. So dass Gott sagt, oh, du gefällst mir, oh, deine Nase gefällt mir nicht so, nein, weg, gerettet, verloren, nein. Keiner geht aufgrund irgendeiner willkürlichen Entscheidung Gottes verloren. Dieses Gericht offenbart, dass durch Christus und sein Opfer jeder Mensch hätte gerettet werden können, wenn er nur gewollt hätte. Die Verlorenen sind verloren aufgrund ihrer eigenen Entscheidung. Aufgrund ihrer Rebellion gegen das Licht und die Erkenntnis, die Gott ihnen offenbart hat. Sie haben seiner Liebe widerstanden. Gott wird uns einen Einblick geben in die Bücher, wo alles genau aufgezeichnet ist. Die Bibel berichtet von verschiedenen Aufzeichnungen, von verschiedenen Büchern. Wir werden alles genau nachprüfen können. Und dann wird Gott fragen, habe ich richtig geurteilt? Habe ich das gehalten, was ich versprochen habe? Hätte ich noch mehr tun können, um diesen Menschen zu retten? Oder erkennst du, dass ich bis zum Schluss nicht losgelassen habe, dass ich bis zum Schluss ihn versucht habe, in meiner Liebe zu mir zu ziehen? Und was werden wir sagen? Wir werden in das Lob Gottes mit einstimmen, so wie er im Himmel schon lange angebetet wird. Wie es in der Offenbarung heißt, ja Herr, Gott Allmächtiger, deine Gerichte sind wahr und gerecht. Wird es während der 1000 Jahre, wird es eine Zeit reinster Freude sein? Nein. Wird es Tränen geben? Ja. Oft haben wir die Vorstellung, dass es im Himmel keine Probleme, keine Trauer und keine Tränen mehr geben wird. Und das stimmt auch. Aber nicht während der 1000 Jahre. Warum nicht? Weil die Zeit dieses Gerichts immer noch von dem Schmerz der Menschen überschattet sein wird. Die Tränen können erst dann abgewischt werden, wenn alle Fragen beantwortet sind und jedes unruhige Herz Frieden gefunden hat. Die 1000 Jahre werden auch eine Zeit des Übergangs sein. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie ein bisschen sich in der Bibel auskennen, an den König David und seinen Ehebruch mit Bathseba. David begehrte diese Frau so sehr, dass er noch nicht einmal vor einem Mord zurückschreckte. Und er ließ Uriah, Bathsebas Mann, im Kampf an die vorderste Front stellen, damit er dort umkommt. Und gehen wir mal davon aus, dass alle drei im Himmel sein werden. In der Bibel können wir lesen, dass David seine Schuld bereute, dass Gott ihm vergab und dass an einer anderen Stelle in der Bibel David als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Und wahrscheinlich, ich gehe davon aus, wird er im Himmel sein und wahrscheinlich auch Bathseba und auch Uriah. Stellen wir uns vor, was passiert, wenn sich diese drei im Himmel treffen. Da wird vielleicht noch mancher dem anderen etwas zu erzählen und zu bekennen haben. Sicher, David bereute seine Sünde, aber da war Uriah bereits tot. Uriah hat von diesem ganzen Komplott nichts mitbekommen. Und stellen wir uns vor, ja, es ist jetzt so ein bisschen eine menschliche Vorstellung, aber stellen wir uns vor, Uriah kommt dann auf Bathseba zu im Himmel und sagt, Bathseba, und Bathseba sagt, David. Und David kommt dann und, ja, gibt es da noch Dinge aufzuarbeiten? Nicht, dass die Sünde irgendwie mit in den Himmel genommen worden wäre. Nein, das muss schon vorher vergeben worden sein, aber da gibt es noch etwas zu besprechen. Da gibt es noch Bedauern zum Ausdruck zu bringen. Gott räumt uns 1000 Jahre ein, um mit dem fertig zu werden, was das menschliche Herz bewegt. Denn manche Fragen sind in unserem Leben hier nie gelöst worden. Da ist vielleicht jemand gestorben, ohne dass Versöhnung möglich war. Da ist vielleicht schlagen wir uns jahrelang mit einem tiefen Gefühl der Schuld herum und wissen nicht wieder, wie wir damit umgehen sollen, weil der Mensch einfach nicht mehr da ist, um ihm zu sagen, wie schrecklich Leid es uns tut. Und es wäre unrealistisch, wenn wir meinten, dass sich bei den Geretteten alle Probleme einfach so in Luft auflösten. Und Gott macht ja keine Gehirnwäsche mit uns, dass wir uns nicht mehr an das erinnern könnten, was auf dieser Erde war, sondern wir sehen immer noch zurück in diesen 1000 Jahren. Gott räumt 1000 Jahre ein, damit wir auch in unserem Inneren einen emotionalen Wandlungsprozess durchmachen können. Zeit, um offene Fragen zu beantworten. Und es wird Heilung geben in dieser Zeit. Wir werden tiefen inneren Frieden finden und alles wird gut. Wir haben eine Frage noch nicht beantwortet. Was ist mit den Gottlosen? Was machen die Verlorenen in der Zeit, wenn die Erlösten während der 1000 Jahre im Himmel sind? Gehen wir zurück zum Geschehen bei der Wiederkunft von Jesus. Während die Gläubigen auferweckt werden und mit den noch lebenden Gläubigen vereint werden und für die Ewigkeit erneuert werden, sind die Gottlosen in einem völlig anderen Zustand. Für sie ist die Wiederkunft von Jesus eine Zeit des Entsetzens. Die Bibel sagt, da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher, die Befehlshaber, die Reichen, die Machthaber und auch alle Sklaven und Freien in den Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Und sie riefen den Bergen und den Felsen zu, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen und wer wird ihn überleben? Und der Prophet Jeremia fügt noch ein anderes Detail dazu. Zu der Zeit werden die vom Herrn Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis ans andere Ende. Sie werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern müssen auf dem Felde liegen und zu Dung werden. Welch unendlich trauriges Schicksal, umzukommen und es ist nicht einer da, der sie beerdigt, der um sie trauert. Und was geschieht mit den anderen Gottlosen, die sich in den Gräbern befinden, wenn Jesus Christus wiederkommt? Die Bibel macht deutlich, dass das Wiederkommen Christi diese Toten nicht berührt. Wir haben es gelesen in Offenbarung. Schauen wir nochmal rein in den Vers 5, Offenbarung 20, Vers 5. Dort heißt es am Anfang, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Wann findet also die zweite Auferstehung, die Auferstehung der Ungläubigen statt? Erst nach den 1000 Jahren. Und so haben wir jetzt schon ein kompletteres Bild. Bei der Wiederkunft von Jesus ist die erste Auferstehung die Auferstehung der Gläubigen. Dann sind die Gläubigen mit Jesus 1000 Jahre im Himmel. Dort halten sie das Gericht, was wir gerade besprochen haben. Und am Ende der 1000 Jahre gibt es die zweite Auferstehung. Jesus nennt sie die Auferstehung zum Gericht. Und das ist die Auferstehung der Ungläubigen. Wenn wir das hier nochmal zusammenfassen, die ersten vier Punkte haben wir uns schon angeschaut. Jesus kommt wieder, die gläubigen Toten werden auferweckt, die lebenden Gläubigen werden verwandelt, alle Gläubigen werden gemeinsam entrückt. Und dann, die Gläubigen regieren 1000 Jahre mit Christus, die lebenden Gottlosen werden vernichtet bei der Wiederkunft von Jesus, die toten Gottlosen bleiben im Grab, bis die 1000 Jahre vorbei sind und Satan ist für 1000 Jahre gebunden. Und diesen letzten Punkt schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Am Anfang haben wir gesagt, dass Satan einen 1000-jährigen Zwangsurlaub bekommen wird. Die Frage ist, wo wird dieser Urlaub stattfinden? Gehen wir noch einmal zurück zu Offenbarung 20. Schauen wir da noch mal rein. Und jetzt lesen wir die ersten 3 Verse von diesem Kapitel. Offenbarung 20, Vers 1 bis 3. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Hier wird beschrieben, wie Satan angekettet wird. Und er wird in den Abgrund geworfen. Die Frage ist, was ist mit dem Abgrund gemeint? Es ist interessant, dass das griechische Wort für Abgrund Abyssos ist. Und dieses Wort taucht in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der Septuaginta, an der Stelle auf, wo es heißt, und die Erde war wüst und leer, bevor Gott schöpferisch eingreift. Die Erde war wüst und leer. Damit, mit diesem Wort Abyssos, wird das Chaos beschrieben, das am ersten Tag der Schöpfung herrschte. Das heißt, mit diesem Abgrund ist unsere Erde gemeint. Hier in Offenbarung 20. Und es macht auch absolut Sinn, denn wie wird die Erde nach der Wiederkunft aussehen? Wir haben schon einiges gelesen, aber hier noch, wie der Prophet Jeremia es beschreibt. Ich sah die Erde an, sie war wüst und vollständig verlassen. Ich sah zum Himmel hinauf, dort leuchtete kein Licht. Ich sah zu den Hügeln und Bergen hinüber, sie zitterten und bebten. Ich schaute mich um, aber ich konnte keinen einzigen Menschen mehr entdecken. Und es waren noch alle Vögel des Himmels fortgeflogen. Ich schaute noch einmal um mich. Die einst so fruchtbaren Felder waren zur Wüste geworden. Die Städte lagen in Trümmern, zerschmettert vom gewaltigen Zorn des Herrn. Es wird einfach nichts mehr da sein. Die Erde wird wüst und leer daliegen. Keiner ist mehr da. Die Erlösten sind im Himmel. Die Gottlosen sind tot. Es ist kein Mensch mehr da. Alles ist am Ende. Das heißt, die Kette, mit der Satan gefesselt wird, ist nicht buchstäblich zu verstehen, sondern es ist die Kette der Umstände. Satan ist an diese Erde gebunden, aber auf dieser Erde lebt ja niemand mehr. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Die Gläubigen sind im Himmel, die Gottlosen sind alle tot. Und jetzt hat er niemanden mehr hier auf dieser Erde, dessen Leben er verdrehen kann. Er hat niemanden mehr, den er zerstören kann. Er hat niemanden mehr, den er ins Verderben bringen kann. Seine Hände sind durch die Umstände gebunden. Er ist allein auf dieser Erde mit seinen Dämonen. Er würde sein finsteres Treiben gerne fortsetzen. Aber es ist einfach niemand mehr da. Er ist gebunden und muss einsam auf einem verwüsteten Planeten sein. Satan hat Urlaub. Endlich. Gehen wir noch einmal zur Offenbarung 20. Und dort lesen wir die Verse 7 und 8. Was passiert jetzt nach den 1000 Jahren? Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Bis dahin zunächst. Wo kommen diese Leute alle plötzlich her? Es gibt nur eine Antwort. Es sind die Gottlosen, die nach den 1000 Jahren auferstehen werden. Das haben wir ja gelesen. Die anderen wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Hier haben wir jetzt die Auferstehung der Gottlosen. Jetzt sind also wieder Menschen da, die Satan verführen kann. Und sofort wird er wieder aktiv. Gleichzeitig mit dieser zweiten Auferstehung am Ende der 1000 Jahre findet aber noch ein anderes Ereignis statt. Johannes beschreibt es so. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Welch ein Anblick wird es sein? Das neue Jerusalem kommt in all seiner Schönheit vom Himmel herab und lässt sich auf dieser Erde nieder. Ein Bild des Friedens. Aber noch gibt es keinen Frieden, denn gegen diese Stadt richtet sich nun der ganze Zorn Satans und seiner Untertanen. Und er wird ihnen einreden, dass sie in der Lage seien, diese Stadt einzunehmen, das neue Jerusalem zu erobern. Natürlich ist es eine große Lüge, aber die Gottlosen werden dieser Lüge glauben. Sie denken, das ist unsere letzte Chance, doch noch dort hineinzukommen. Und so kommt es zu einer letzten Schlacht. Es ist die größte Schlacht, die je auf diesem Planeten stattgefunden hat. Der Kampf um die Stadt Gottes. Vorher geschieht aber jetzt noch was anderes. Das Gericht findet seinen Abschluss. Offenbarung 20, Vers 11 bis 13. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Gott möchte, dass jeder erkennt, dass sein Handeln absolut gerecht ist. Damit wirklich keine Fragen offen bleiben, werden alle, auch die erst nach den 1000 Jahren auferstehen, erkennen können, dass jeder dort ist, wofür er sich entschieden hat. Jetzt kommt der Zeitpunkt, von dem Paulus im Philipperbrief schrieb, vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Alle werden zugeben, dass Gottes Handeln gerecht gewesen ist. Aber haben sie ihren Sinn geändert? Nein. Denn in der Offenbarung, in Vers 9a, in dem ersten Teil dieses neunten Verses heißt es, und ich sah sie, wie sie über die ganze Breite der Erde heraufzogen und Gottes Volk und die geliebte Stadt umzingelten. Satan ist guter Zuversicht. Mit dieser starken Armee, mit dieser größten Armee, die es je gegeben hat, meint er, dass sie in der Lage seien, diese Stadt einzunehmen. Doch wie sehr täuscht er sich. Denn es heißt hier weiter in diesem Vers, doch vom Himmel fiel Feuer auf sie herab und vernichtete sie. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Name nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Feuer fällt vom Himmel. Gott wird Sünde und die Gottlosen vernichten. Aber glauben Sie mir, er wird dabei weinen. Er wird nicht dastehen und sagen, Herr, jetzt kriegt ihr endlich euren verdienten Lohn. Nein, er liebt sie noch immer. Und er wird weinen, wenn er diese tief traurige Angelegenheit ausführen muss. Aber er hat keine andere Wahl. Wenn er ihre freie Entscheidung respektieren soll. Sünde ist Selbstzerstörung. Jeder Mensch ist frei, seine Zukunft zu wählen und dann auch die Konsequenzen seiner Entscheidung zu tragen. Der Lohn der Auflehnung gegen Gott ist der Tod. Nicht, weil Gott willkürlich handelt, nicht, weil er die Menschen nicht retten will, sondern weil die Gedanken und Handlungen in den Rebellen die Saat der Selbstzerstörung ist. Die Saat der Sünde wird letztendlich aufgehen und der Tod ist die Folge. Gott erlaubt einfach, das Gericht Gottes besteht einfach darin, dass er den Gottlosen erlaubt, ihren freien Willen auszuführen und die Ernte, die sich aus ihrer Entscheidung ergeben hat, einzubringen. Ein liebender, gerechter, allweiser Gott, der im besten Interesse des Universums handelt, kann nicht anders vorgehen. Und es ist ein trauriges Ende. Wie lange wird dieses Feuer brennen? Manche haben die Vorstellung, dass es eine immer und immer und immer ewig brennende Hölle geben wird. Und viele Menschen stolpern über diesen Gedanken, über diese Lehre, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein. Ein falsches Gottesbild, so wie Alexei vorhin in seinem Gesundheitstipp sagte, hält viele Menschen davon ab, zu sagen, mit so einem Gott, der die Menschen für 80 Jahre oder 90 Jahre des Lebens hier auf diesem Planeten für immer und immer und immer und ewig in der Hölle schmoren lässt, das kann doch nicht sein, dass es so einen Gott gibt. Gegen so einen Gott wäre Hitler ja ein Waisenkind. Und wieder mal hat es der Teufel geschafft, ein paar Verse aus dem Zusammenhang zu reißen und Gottes Charakter so zu entstellen, dass er es schafft, Menschen davon abzuhalten, sich weiter mit dem Gott der Bibel zu beschäftigen. Die Folge davon ist eben, dass viele Menschen Gott hassen und in ihm einen grausamen Tyrannen sehen. Die Bibel gibt zwar nicht die genaue Zeit an, aber wir wissen doch, dass es nicht alle Ewigkeit dauern wird. Ihnen kommen vielleicht direkt ein oder zwei Texte in den Sinn, die das aber zu sagen scheinen. Wir werden uns das gleich anschauen. Gehen wir Schritt für Schritt vor. Zunächst können wir aus dem, was wir bisher gelesen haben, was wir bisher aus der Schrift gesehen haben, schließen, dass die Hölle zum Ersten noch nicht brennt. Denn die Hölle, so haben wir gesehen, wird auf der Erde sein. Erinnern Sie sich. Die Ungläubigen stehen auf nach den 1000 Jahren. Das neue Jerusalem kommt auf diese Erde herab. Die Ungläubigen werden von Satan angestachelt, diese himmlische Stadt zu umzingeln. Und dann in dieser Auseinandersetzung fällt Feuer vom Himmel und verzehrt die Gottlosen. Also die Hölle wird auf der Erde sein. Petrus bestätigt diese Beobachtung, die wir bisher gemacht haben. 2. Petrus 3, Vers 7, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Himmel und Erde werden aufgespart für den Tag, wenn die gottlosen Menschen ihr Ende finden. Wann wird das sein? Wir haben gesehen, am Ende der 1000 Jahre, und dann beschreibt die Bibel das weiter. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel in Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Nachdem alles vom Feuer verbrannt und gereinigt wurde, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das heißt, das Feuer der Hölle wird auf der Erde sein. Ist richtig? Ja. Ich hoffe, Sie können folgen. Also bisher ist es, denke ich, ganz logisch. Das heißt, Wenn Gott sagt, die Hölle wird auf der Erde brennen und dann sagt, er wird hier eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen, wie kann er dann eine neue Erde machen, wenn die Hölle für alle Ewigkeit brennt? Verstehen Sie den Gedanken? Und ein zweiter Punkt, der Mensch ist nicht unsterblich. In der Zeit, wo wir gemeinsam die Bibel hier studiert haben, haben wir gelernt, dass der Mensch in sich keine Unsterblichkeit hat. Nur denen, die Jesus lieben, wird Unsterblichkeit gegeben. Wenn er kommt, haben wir gelesen, dann werden wir verwandelt, dann werden die Ungläubigen, die Gläubigen auferstehen. Wenn nun die Ungerechten, die Ungläubigen für alle Ewigkeit brennen sollen, hätten sie dann nicht auch ewiges Leben? Um ewig gequält zu werden, muss ich ewig leben, oder? Also, Sie sehen schon die logischen Argumente aus dem, was wir bereits jetzt aus der Bibel gelernt haben, sagen uns schon, dass die Hölle nicht für alle Ewigkeit brennen kann. Gehen wir einen Schritt weiter. Das Urteil, das haben wir vorhin gelesen in der Offenbarung, das Urteil heißt Tod und nicht ewig geröstet werden. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, entweder ewiges Leben oder ewiger Tod. Das ist der Vergleich, den der Apostel Paulus hier zieht. Ewiges Leben steht dem Tod gegenüber, dem ewigen Tod. Und wir haben schon gelesen, dass die Hölle der zweite Tod ist, aus dem es keine Rückkehr mehr geben wird. Aus dem ersten Tod, dem biologischen Tod, den Menschen sterben, aus diesem Tod gibt es noch eine Auferstehung. Aus dem zweiten Tod gibt es keine Rückkehr mehr. Die Gottlosen und die Sünde werden in diesem Feuer für immer ausgelöscht und aus dem Universum beseitigt werden. Ich möchte Ihnen noch einige Texte zeigen, die das deutlich machen. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Oder hier aus Psalm 37, aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Sie sind einfach nicht mehr da. Wie Rauch verweht, so verwehen sie. Wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Gottlosen um vor Gott. Wie Wachs schmilzt, so sagt die Bibel hier, so kommen die Gottlosen um. Immer wird es beschrieben, dass nichts übrig bleibt. Mit Sünde und Sünder ist es endgültig vorbei. Und aus dem Propheten Maleachi, das letzte Buch im Alten Testament, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Die Gottlosen, haben wir gelesen, werden Stroh sein und zu Staub und Asche verbrennen. Wie lange brennt Stroh? Bis nichts mehr da ist, oder? Bis alles verbrannt ist. Und nachdem Gott Feuer regnen ließ, um die Erde zu reinigen, sind die Gottlosen wie Staub. Sie sind einfach nicht mehr da. Das Feuer hat sie verbrannt. Und wir haben gelesen, ich gehe nochmal eine Folie zurück, Gott wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Das ist ein Bild, das ich sehr gut verstehe, das wir verstehen können. Also wenn ich einen Baum absäge, Da, wo ich herkomme, in Österreich, in Bogenhofen, da gibt es so richtig große, dicke Eichen. Und letztes Jahr mussten wir leider einen Baum fällen. So ein großer Baum. Wenn ich den absäge und dann abtransportiere, dann ist der Wurzelstock noch im Erdreich. Und der Wurzelstock erinnert daran, wenn ich da vorbeigehe, wow, hier stand mal ein großer Baum. Ich sehe das. Hier ist noch die Wurzel. Wenn ich aber die Wurzel ausgrabe, sehr anstrengend, wenn ich das ausgrabe und alles beseitige und dann wieder mit Erde auffülle und Gras drauf sehe und dann nach 5 Jahren wieder hinkomme und dann jemandem erzähle, der den Ort nicht kennt, hier stand mal so ein großer Baum. Der sagt, ja, du kannst mir viel erzählen. Nichts erinnert daran, dass ich sehe nichts. Da ist nichts mehr da. Und genau das ist das Bild, was Gott hier gebraucht. Sie werden, ihnen wird weder Wurzel noch Zweig gelassen. Da ist nichts mehr da, es ist nichts mehr vorhanden. Wie lange wird das Höllenfeuer brennen? Wir haben gesagt, bis nichts mehr da ist, was brennen kann. Fassen wir also zusammen in diesem Text aus Offenbarung 20, Vers 9. Und ich sah sie, wie sie über die ganze Breite der Erde heraufzogen und Gottes Volk und die geliebte Stadt umzingelten. Doch vom Himmel fiel Feuer auf sie herab und vernichtete sie. In dem Moment, wenn sie versuchen, die Stadt zu erobern, setzt Gott dem Ganzen ein Ende. Und der Vers 14 in Offenbarung 20 nennt das den zweiten Tod. In Kapitel 21 der Offenbarung fährt dann gleich fort, wie Gott danach den neuen Himmel und die neue Erde erschaffen wird. Das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es gibt kein Weinen und keinen Schmerz mehr. Freuen Sie sich darauf? Kein Leid, kein Schmerz. Wenn die Hölle alle Ewigkeit brennen würde, gäbe es das noch, oder? Diese Erde mit ihrer Verdorbenheit, mit all den Krankenhäusern, Gefängnissen und all den Dingen, die Sünde verursacht hat, wird verbrannt und alle Sünde und alles, was an Sünde erinnert, wird für immer vorbei sein. Aber da gibt es ja auch solche Texte, die von einer ewigen Qual sprechen, oder? Schauen wir uns diese Texte an. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da haben wir es. Und wenn ich diesen Text aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang reiße, dann komme ich zu falschen Schlüssen. Denn wenn man die Bibel studiert, merkt man, dass im biblischen Sprachgebrauch ewig nicht immer gleichzusetzen ist mit ohne Ende. Interessanterweise, das biblisch-theologische Handwörterbuch von Osterloh und Engelhardt, jahrelang ein Standardwerk in der neutestamentlichen Exegese, in der Auslegung des Neuen Testamentes, hat zu dem Stichwort Folgendes, dass im griechischen Urtext des Neuen Testamentes allermeist für Ewigkeit gebrauchte Wort Äon bezeichnet im vorchristlichen Griechisch alles andere als die leere Ewigkeit. Für Grenzenlosigkeit hat das Griechische andere Begriffe, die im Neuen Testament nur am Rande bzw. gar nicht gebraucht werden. Was ewig ist, braucht nicht endlos zu dauern, nicht einmal, solange die Welt besteht. Wir werden uns gleich noch Beispiele dazu anschauen. Hier aus dem Bibellexikon, der große Brockhaus, Band 1, unter dem Stichwort Ewig, Ewigkeit, im griechischen Text, in der Septuaginta und im Neuen Testament, steht für Ewigkeit Aion und für Ewig Aionios. Hauptwort wie Eigenschaftswort schillern in mancherlei Bedeutung, die zum Teil auch schon den hebräischen Ausdrücken im Alten Testament innewohnen. Erst der Textzusammenhang lässt erkennen, ob im Vollsinn des Wortes Ewigkeit, das heißt Endlosigkeit, steht oder nur lange Zeit, Weltzeit oder Welt gemeint ist. Schauen wir uns an, ein Beispiel. Wie lange dauert ewig? Hier haben wir die aus der Geschichte von dem Propheten Samuel, die ihren Sohn dem Herrn geweiht hat. Und dort heißt es in dem biblischen Bericht, aber Hanna ging nicht hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Im Grundtext steht da das Wort Olam, ewig. Und dann ein paar Verse weiter, sechs Verse weiter in Vers 28, sagt sie dann zu dem Priester, so habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben, all die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Wie lange ist hier ewig? Solange er lebt. Das Wort, was für ewig gebraucht wird, bedeutet einfach seine Lebensspanne. Oder hier aus dem Erlebnis von dem Propheten Jona. Kennen wir vielleicht diesen Bericht, der Jona, der Prophet, der geflohen ist und dann dieser große Fisch kam im Auftrag Gottes und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und einige Verse weiter betet dann Jona zu Gott, nachdem er gerettet worden ist und dann sagt er, zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Wie lange dauert hier ewig? 3 Tage. Wir kennen ja auch in unserer Sprache heute noch diese Redewendung, das kam mir wie eine Ewigkeit vor. Oder wenn ich auf den Bus warten muss und er kommt nicht und dann kommt er, ich warte schon ewig. Wollen wir damit sagen, schon immer und ich werde auch immer hier warten, ewig? Sicher nicht, sondern ich drücke damit aus, das ist eine lange Zeit. Mir kommt es vor, das ist sehr lange, hier stehe ich schon und der Bus kommt einfach nicht. So ging es auch dem Jona im Bauch des Fisches. Das heißt, ewig und Ewigkeit muss nicht zwangsläufig endlos heißen. Dasselbe ist auch in der Offenbarung. Mit dem Kontext, dem Zusammenhang des Feuers. Aber wie können wir es unterscheiden? Einfach im Zusammenhang. Im Zusammenhang mit Gott ist ewig, ewig im vollsten Sinne des Wortes. Denn Gott ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende, zeitlos. Aber bei der Sünde ist es anders. Sünde endet im Tod, das haben wir festgestellt. Alles, was mit Sünde zu tun hat, endet. Und wie ist das dann mit dem unauslöschlichen Feuer? Vielleicht kennen Sie auch solche Texte. Ich habe hier mal einige Texte, Markus 9, wo Jesus sagt, wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit 2 Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Das griechische Wort für Hölle ist Gehenna. Das bedeutet Tal Hinnoms. Und dieses Tal war ein Tal in der Nähe Jerusalems, wo der Unrat, der Müll verbrannt wurde, der Müll der Stadt und auch die Leichen von Verbrechern wurden dort verbrannt. Und dieser Rauch von dieser Müllhalde stieg Tag und Nacht auf. Er war von Jerusalem aus sichtbar. Er stieg zum Himmel empor und Jesus benutzt dieses für die Juden wohlbekannte Bild, um den Bestrafungsort der Gottlosen zu beschreiben. Das Feuer, das niemand löschen kann, weil es von Gott kommt. Es heißt nicht, dass es für immer brennt, sondern dass es niemand löschen kann. Nachdem alles verbrannt ist, geht das Feuer einfach aus. Es ist ein unauslöschliches Feuer. Keine Feuerwehr kann dieses Feuer löschen. Oder hier aus Judas 1, Vers 7, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Gott zerstörte Sodom und Gomorra mit ewigem Feuer. Brennen sie heute noch? Nein. Dort, wo Sodom und Gomorra waren, ist heute das Tote Meer. Was heißt also ewig? Das ewige Feuer, die Folgen sind ewig. Das Feuer geht aus, aber die Folgen sind ewig. Die Folgen bleiben für ewig bestehen. Und dann heißt es hier weiter, und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernachkommen würden. Petrus, das ist ein Text aus Petrus, entschuldigen, das ist also nicht Judas 1, Vers 7, sondern das bezieht, dieser Text, 2. Petrus 2, bezieht sich jetzt auf das, was wir gelesen haben, in Judas 1, Vers 7. Petrus macht hier deutlich, dass das Feuer, das Gott gesandt hat, diese Städte in Schutt und Asche gelegt hat. Und er sagt, das ist ein Beispiel dafür, für diejenigen, die am Ende, nach den 1000 Jahren, mit dem göttlichen Feuer, mit dem unauslöschlichen Feuer, mit dem ewigen Feuer verbrannt werden. Sie werden zu Asche. Das Feuer von Gott im Himmel verbrennt alles und nichts bleibt übrig. Also verwandelt ewiges Feuer Dinge in Asche und geht dann aus. Es ist ewig in seiner Folge, aber nicht in seiner Dauer. Und vielleicht erkennen wir jetzt, das wahre Thema der Hölle ist nicht das Feuer. Das wahre Thema der Hölle ist ein anderes. Nämlich, dass ich bemerke, dass ich den Himmel verpasst habe, weil ich ein Leben in Sünde, in Gottes Ferne, dem vorgezogen habe, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber das muss nicht unser Schicksal sein, denn Gott möchte, dass wir weiterleben, auf der neuen Erde, dass wir mit ihm zusammen sind, auf dieser Welt, die er neu schaffen wird, wo es kein Weinen mehr geben wird, wo es keine Krankheit mehr geben wird, wo es kein Leid mehr geben wird. Eine Welt, in der niemand mehr missverstanden wird, wo niemand mehr verletzt wird oder missbraucht wird oder einsam ist oder ratlos sein wird. Wir haben es ja vorhin schon gelesen. Der Himmel ist tatsächlich ein realer Ort, wo reale Erlöste leben mit dem realen Schöpfergott für immer zusammen. Jesus hat uns versprochen, so wie es hier in diesem Text heißt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Welch eine herrliche Ewigkeit hat Gott den Erlösten in Aussicht gestellt. Der menschliche Verstand kann diese Herrlichkeit nicht begreifen. Wir können uns das in den schönsten Farben vorstellen, aber wenn wir dann dort sein werden, wird es so schön sein, dass wir sagen, das übersteigt unsere kühnsten Erwartungen. Das ist so schön, kaum zum Aushalten. Es wird so schön sein, dass niemand sagt, ah, damals könnte ich doch wieder zurück. Nein. Das wird das Schönste sein, das Beste. Gott hat es für uns bereit. Paulus sagt hier, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Der prächtigste Urlaubsort dieser Welt wird nichts sein im Vergleich zu dem Urlaubsland, das Gott für die Geretteten auf der erneuerten Erde vorbereitet hat. Und meine lieben Freunde, Am Ende wird es nur noch zwei Gruppen geben. Entweder wir sind bei der ersten Auferstehung dabei oder wir sind bei der zweiten Auferstehung dabei. Entweder wir sind bei Christus in der Stadt oder wir sind draußen mit den Legionen der Gottlosen. Entweder sind wir gerettet oder wir sind verloren. Gott möchte so sehr, dass wir bei der richtigen Gruppe dabei sind. Deshalb hat er uns sein Wort gegeben. Deshalb lässt er uns nicht im Unklaren über das, was kommt. Deshalb lässt er uns nicht im Unklaren über diesen großen Kampf, der auf diesem Planeten stattfindet. Und deshalb lädt er uns auch heute noch ein und sagt, bitte, erkennt meine Liebe, erkennt meinen wahren Charakter. Er liebt uns und er möchte, dass wir für immer bei ihm sind. Er liebt uns so sehr, dass er uns die Wahl lässt. Und sein Herz bricht über viele, die sich falsch entscheiden. Aber es jubelt über viele andere, die ihm freudig das Leben öffnen und sagen, Herr, hier hast du mein Leben, ich will das Angebot deiner Versöhnung annehmen. Jeder von uns, Sie und ich, jeder von uns sind 100% selbstverantwortlich für ihre Entscheidung. Nicht ihre Eltern oder die Erziehung oder arm oder reich. Unser ewiges Schicksal, ihr ewiges Schicksal wird nur von einer einzigen Sache bestimmt. Ihrer Entscheidung. Nicht Gott ist schuld. Er hat alles getan, er hat alles gegeben, damit wir Hoffnung finden können, damit wir für immer mit ihm zusammen sein können. Wenn sie im Himmel sind, dann weil sie eine Entscheidung getroffen haben und diese Entscheidung umgesetzt haben für Jesus und sein Angebot der Errettung. Ich glaube, man muss ein Narr sein, wenn man der Sünde und dem Teufel dient und sich gegen Gott entscheidet. Jesus lädt uns ein, dass wir uns für ihn entscheiden. Er ist der Herr über Leben und Tod. Bei ihm sind unsere Sorgen, sind unsere Ängste gut aufgehoben. Er wartet heute Abend auf unser Ja. Er hat eine Sehnsucht nach jedem von uns. Er möchte jeden von uns retten. Aber er kann es nicht gegen unseren Willen. Wenn wir sagen, ich will nicht, dann sind ihm die Hände gebunden. Dann blutet ihm das Herz. Aber er hat sich verpflichtet, unseren freien Willen anzuerkennen. Und ich möchte Sie einladen, heute Abend eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die heißt, ja, ich will der Wahrheit folgen. Ich will Jesus in mein Leben hineinnehmen. Ich will ernst machen mit Jesus. Ich will dabei sein, in der Stadt. Ich will mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen. Und im Auftrag Gottes stehe ich hier. Und möchte Sie ermutigen und sagen, treffen Sie diese gute Entscheidung. Jesus kommt bald wieder. Und darüber hinaus, keiner von uns weiß, wann unser Leben endet. Keiner von uns weiß, ob er morgen noch leben wird. Deshalb ist es wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung nicht auf die lange Bank zu schieben, nicht zu sagen, ja, irgendwann einmal werde ich das, irgendwann, wenn die Zeit besser ist, wenn ich meinen Beruf gewechselt habe, wenn ich das geregelt habe mit meinen Schulden, wenn ich das gemacht habe, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, wenn ich mein Studium fertig habe, wenn ich dann irgendwann mal geheiratet und. Nein, nicht auf die lange Bank schieben. Jesus lädt uns ein und er sagt, komm, öffne dein Herz. Ich möchte, dass du dabei bist, wenn ich diese neue Welt schaffe. Und ich glaube, jeder, der das erkennt, was Gott vorhat, der wird von ganzem Herzen sagen, ja, Herr, ich möchte nach deinem Wort leben. Ich möchte mit dir zusammenleben. Ich möchte mein Leben dir geben und ich möchte auf der richtigen Seite stehen. Ich möchte ewig leben, auf dieser Welt, die du neu schaffst, mit dir. Ich würde gerne mit Ihnen ein Gebet sprechen. Stehen wir dazu auf. Herr unser Gott, wir stehen hier vor dir. Wir haben heute ein wichtiges und auch ernstes Thema miteinander betrachtet, das auf der einen Seite voller Schönheit und Freude ist, weil du eine neue Welt schaffen wirst, weil wir dann endlich bei dir zu Hause sind, weil dann endlich Leid und Tränen und Krankheit und all das zu Ende sein wird und wir zusammen mit dir die Ewigkeit verbringen dürfen. Auf der anderen Seite aber auch für viele Menschen, die ihren freien Willen dazu benutzen, sich gegen dich zu entscheiden, die lieber auf die Lügen deines Feindes hören und ein Leben führen, das ins Verderben, in die Vernichtung führt. Herr, wir möchten dich bitten für jeden von uns hier. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung für dich, für dein Wort, für deine Wahrheit. Lass uns offen sein für das, was du in unserem Leben tun möchtest. Herr, du möchtest unser Herr sein, du möchtest uns an unsere Hand nehmen und uns führen in dieses gute Land, auf diese neue Erde. Wir möchten aber auch bitten für Menschen, die dich noch nicht kennen. Herr, wenn wir diese Botschaft hören und wissen, dass es Hoffnung gibt, dass es Zukunft gibt für jeden Menschen, dass es ewiges Leben gibt mit dir zusammen, dann lass uns nicht davon schweigen. Hilf uns, dass wir das weitererzählen können, unseren Freunden und Nachbarn und Arbeitskollegen und wo auch immer wir sind, dass diese Hoffnung unser ganzes Leben erfüllt und durchdringt und nach außen dringt, Herr. Hab Dank dafür. Danke für jeden, der dein Wort hört und dein Wort tut. Danke, dass du uns die Kraft dafür gibst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.